dann werden wir mit unserem Thema weiterfahren. Wir haben ja das Beten schon einige Zeit. Übrigens, einige haben letzten Sonntag den Familientag verpasst. War ein Tag der Freude und des Segens. Schade, dass manche das nicht genutzt haben. Wir hören heute aus dem Propheten Daniel. Und ich möchte heute auf einen Aspekt des Betens eingehen. Und zwar, wie sich unsere Beziehung zu Gott, unser Bekenntnis, also das, was wir sprechen, und unser Umgang mit anderen Menschen gegenseitig beeinflussen. Dieses Buch ist besonders geeignet, um diese praktischen Schritte oder diese praktischen Auswirkungen des Betens zu verstehen. Wir lesen zuerst aus dem Kapitel 2. Ich erzähle zusammenfassend, kurze Vorgeschichte. Der König Nebukadnezar hatte einen beunruhigenden Traum und anders als sonst üblich hat er diesen Traum nicht seinen Zeichendeutern und Trau- und weisen Männern erzählt und gefragt, was soll das bedeuten, sondern er hat verlangt, die Leute, die ihm sonst seine Träume deuten, sollen ihm auch erzählen, was er geträumt hat. Die Idee dahinter, er sagt, woher soll ich wissen, ob das, was ihr mir deutet, die Wahrheit ist, wenn ihr nicht mal wisst, was ich, der König, wenn ihr mir nicht sagen könnt, was ich geträumt habe. Die Leute waren erst ein bisschen belustigt und später sehr irritiert, weil sie erst gedacht haben, er macht vielleicht einen Witz. Als sie gemerkt haben, dass sie das ganz ernst meinen, waren sie ganz schockiert und haben gesagt, kein Mensch kann wissen, was jemand anders geträumt hat. Dann ist der König ganz wütend geworden und hat gesagt, ihr seid alle Betrüger, ich lasse euch alle drücken. Als das soweit eskaliert war, hat der gläubige Daniel diese Sache gehört und hat zu dem, der gekommen war, um auch ihn und seine Freunde zu töten, gesagt, Moment. Und das lesen wir dann einmal ab Vers 12. Deshalb wurde der König zornig und ergrimmte sehr und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus und man fing an, die Weisen zu töten und man suchte Daniel und seine Genossen, um auch sie umzubringen. Da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, welcher ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Er antwortete und sprach zu Arioch, dem Oberbeamten des Königs, warum der strenge Befehl vom König? Da tat Arioch die Sache dem Daniel kund. Und Daniel ging hinein und erbat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähren möge, um dem König die Deutung anzuzeigen. Daraufhin ging Daniel in sein Haus und er tat die Sache seinen Genossen Hanania, Misael und Asaja kund, auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten mögen wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen Weisen von Babel umkehren. Daraufhin wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein, und er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Das ist der erste Abschnitt. Wenn wir von Daniel lernen wollen, dann ist eine der Dinge, dass Beten nicht eine fromme Übung ist. Dass Beten nicht einfach eine religiöse Pflicht ist. Diese Art des Betens, dass Gott antwortet, braucht ein ganz normal, ja, ein ganz reales Problem. Es gibt Probleme, die sollen und müssen wir selbst lösen. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Wir müssen morgens noch nicht beten und sagen, lieber Gott, zeig mir, ob ich mit dem rechten und linken Fuß zuerst aufstehen soll. Dann warten wir und bleiben im Bett liegen, bis Gott uns antwortet. Das sind Dinge, die wir selber entscheiden. Aber es gibt Probleme, die kann ein Mensch nicht lösen. Und an dieser Stelle ist Gott notwendig. Das erste ist, was ist das eigentliche Problem? Daniel erkundigt sich, er fragt. Er schreit nicht und sagt, ich habe doch gar nichts gemacht, warum macht er mich tot? Sondern er beschäftigt sich mit dem Problem und sagt, warum gibt es diesen strengen Befehl? Und auf diese respektvolle und vernünftige Frage kriegt er auch eine vernünftige Antwort. Zweitens, er macht als erstes die praktischen Schritte, die notwendig sind, damit wir eine Erhörung unseres Gebetes überhaupt nehmen können. Er geht zum König, der ja befohlen hatte, solche Leute wie ihn tot zu machen, und bittet um zusätzliche Zeit. Du hast diese zusätzliche Zeit extra geschenkt gekriegt, kann man auch Gott für danken. Viele Menschen denken, wir verlieren Zeit, wenn eine Sache sich nicht sofort lösen lässt. Aber wir können das lernen aus der Bibel, dass wir Zeit gewinnen. Zum Beispiel ist uns im Neuen Testament gesagt, achtet es für die Langmut, also für die Geduld Gottes, dass Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist. Der Grund ist nicht, dass Gott das versäumt hat oder dass er möchte, dass Menschen möglichst noch mehr leiden oder gequält werden, sondern er dehnt diese Zeit, die die Menschheit kriegt, um damit noch so viel wie möglich umkehren. So kriegt auch Daniel eine bestimmte Zeit. Es steht ja nicht, wie lange. Und ich denke, das ist wichtig für uns, dass nicht steht noch eine Nacht oder eine Woche, aber eine bestimmte Frist. Das nächste ist, Daniel klärt das nicht, versucht das nicht für sich alleine zu klären, sondern er sucht die Gemeinschaft der Gläubigen. Das waren damals ganz wenige, außer ihm nur drei Leute. Alle waren sie von derselben Gefahr bedroht, aber keiner versucht das Problem alleine zu lösen, sondern sie beachten etwas, was uns Jesus selbst auch wiederum im Neuen Testament sagt. Und er korrigiert die Zahlen noch weiter nach unten und sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte. Wenn du also ein unlösbares Problem hast, untersuche genau, was ist das Problem. Zweitens, wenn es die Chance gibt, Zeit zu gewinnen, suche die Zeit zu gewinnen. Drittens, suche die Gemeinschaft. Und viertens, sie bringen gemeinsam dieses Anliegen vor Gott. Das wird ganz einfach erklärt, ganz einfach zusammengefasst in Vers 18, auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten mögen, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen Weisen von Babel umkehren. Und ich denke wieder, dass das nicht zufällig ist, dass dieser Satz so lapidar, so einfach hingeschrieben ist. Erinnert euch mal an diese extremen Unterschiede, wie uns das berichtet ist von den Priestern des Baal in der Zeit Elias. Erinnert euch daran, wie groß der Unterschied ist, von dieser einfachen Art zu beten hier und die Art des Betens der Baalspriester in der Zeit Elias. Diese Götzenpriester schlagen sich, verletzen sich, schneiden sich. 450 Leute machen den ganzen Tag lang Spektakel und schreien, Baal, Baal, höre uns. Und keine Stimme und kein Aufmerksamkeit. Und der Prophet Elia hebt einmal seine Stimme, ruft Gott an und hat sofort seine Antwort. Und genau das lesen wir hier. Die Gemeinde ist zusammen. Vier Leute bitten den Gottes Himmel und kriegen sofort die Antwort. Dann der nächste Schritt, der wird wieder etwas ausführlicher. Was dann Daniel antwortet als Dankgebet, das ist abgeschrieben. Und ich denke, das ist wichtig ebenfalls für uns. Auch unter den Christen ist die Idee, dass man möglichst richtig betet und die richtigen Worte findet, in der Hoffnung, dass man Gott damit beeindruckt und man bessere Chancen auf eine Erhörung hat. Aber es wird uns gesagt, dass Gott ja sogar hört, bevor wir rufen. Oder dass er auf den Schrei unseres Herzens hört. Was aber nicht vernachlässigt werden sollte, das ist unser Dank und unser Lobpreis. Wenn wir sonntags hier im Gottesdienst miteinander Gott preisen mit Liedern, dann ist der Sinn nicht, dass wir damit möglichst viel Zeit verbrauchen oder der Gottesdienst noch gar nicht richtig angefangen hat und man kann dann Pause machen und irgendwelche anderen Sachen. Sondern es ist genau dieses zentrale Training, Gott zu preisen für die Fülle seiner Wohltaten gegenüber. Und das, ihr Lieben, muss wirklich trainiert werden. Weil das sind Dinge, die nicht automatisch in unserem Herzen wachsen, so wie wir als Kinder von unseren Eltern gelehrt werden, dankbar zu sein für die praktischen Dinge unseres Lebens. Es ist notwendig, dass wir von den Männern und Frauen Gottes gelehrt werden, Gott zu preisen, muss gelernt werden, dass der Lobpreis und die Dankbarkeit gegenüber Gott unseren Alltag prägt. Und deswegen lohnt sich das einmal, diesen Lobpreis Daniels, sich noch einmal genau anzugucken. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, die sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. 20. Wenn wir diesen Lobpreis des Daniel einmal untersuchen, dann kann man gleichzeitig feststellen, dass er seiner Zeit weit voraus ist. Ungefähr 500 Jahre, bevor Jesus Christus als Licht in diese Welt gekommen ist, bekennt Daniel mit diesem Lobpreis schon die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen gerade im Johannesevangelium und in den Briefen des Apostels Johannes lesen wir, dass Jesus Christus das Licht dieser Welt ist und dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist. Hier, 500 Jahre vorher, in diesem Bekenntnis des Daniel, finden wir genau diese Aussage schon vorweggenommen. Ich habe am Anfang gesagt, wir können an diesen Texten lesen oder erkennen, wie sich Beten, das Bekenntnis vor Menschen und unser Umgang mit ihnen verknüpfen. Das, was Daniel hier gebetet hat, ist gleichzeitig auch sein Bekenntnis vor dem König. Daniel hat, nachdem ihm Gott gezeigt hat, was der König träumt, den Dienstweg eingehalten, geht zu Arioch und sagt, Gott hat mir gezeigt, was der König ist. Der ist selbst natürlich erstaunt, rennt zum König und sagt, es gibt einen von den Weggeführten, der hat das Geheimnis gelöst. Der König lässt dann rufen. Und dann finden wir ab Vers 27 dieses Bekenntnis des Daniel. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, welches der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Schriftgelehrte und Wahrsager dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnis offenbart. Und er da dem König Nebukadnezar kund, was am Ende der Tage geschehen wird. Und dann erzählt er ihm, was der König geträumt hat und was das bedeutet. Das Interessante ist diese Verknüpfung, Vers 4, Vers 22 und Vers 28. Daniel preist Gott und sagt, er offenbart das Tiefe und das Verborgene, er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich. Und das ist auch sein Bekenntnis. Er sagt diesem König, der ganz andere Götter verehrt, es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und ihr Lieben, auch das gehört zum vollständigen Beten. Ich wiederhole nochmal. Das Beschäftigen mit dem Problem, das Wissen, dass die Erhörung Zeit braucht, das Aufsuchen Aufsuchen der Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen,
das einfache Bitten und das Nehmen der Antwort von Gott, Dank und Lobpreis gegenüber Gott und das öffentliche Bekenntnis zu diesem Herrn. Vielleicht denkt sich mancher, schade, es gibt solche außergewöhnlichen Leute wie Daniel und vielleicht wie ein paar erfahrene Menschen in der Gemeinde. Die haben so viel Glück, wenn die beten, dann hört Gott zu. Bei mir ist das leider nicht so. Wenn du so denkst, achte mal auf diese Schritte und prüfe, ob dein Beten diese einfache, aber komplexe Dynamik hat. Wie gesagt, diese Art Beten braucht ein echtes Problem. Drittens ist, ich suche die Gemeinschaft der Gläubigen. Viertens, wir beten gemeinsam, aber auf eine ganz einfache Weise. Und nehmen die Erhörung an oder wahr. Das gehört ja dazu. Beten ist ja keine Einbahnstraße, sondern beten kann auch bedeuten, Gott redet und wir hören. Fünftens, wir danken oder preisen Gott. Und das ist wirklich mit unserer Stimme. Ich sage das deswegen nicht, weil auch das ein Problem ist, warum manche Leute keine Antworten von Gott kriegen. Sie denken, Beten ist etwas, was ich in ihren Gedanken abspielen sollte. Aber Beten braucht immer unsere Sprache aus einem ganz einfachen Grund.
Ich hätte jetzt gesagt, aus dem Schöpfungsgeschichte, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
Genau, weil unser Geist dadurch mit hineingenommen wird. Unser Geist ist in unserem Atem. Und das heißt, die Gott anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Gott kennt die Gedanken unseres Herzens. Und er hat die Antwort. Aber er braucht unser Reden, damit wir von Geist, weil Gott Geist selber Geist ist, das ist die Begegnung von Geist zu Geist. Der sechste Schritt ist dieses Bekenntnis Gottes vor den Menschen. Und eigentlich gehört zu einem erhörungsamen Beten dann sogar noch ein siebenter Schritt. Der liegt aber nicht mehr in unserer Verantwortung. Wir lesen das im Vers ab 46. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an und den Befahl, ihm Speise von Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete dem Daniel und sprach in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Nebenbei kann man sehen, was für ein verrückter Kerl dieser Politiker war. Und ich fürchte, bis heute hat sich das nicht so sehr geändert mit den Politikern. Und trotzdem, Gott setzt diese Leute ein und setzt sie auch wieder ab. Deswegen sollen wir sowohl für sie beten, als auch ihnen mit allem Respekt begegnen. Aber wenn ich sage, was für ein verrückter Kerl dieser Mann war, dann kann man das daran erkennen, er hat den Tempel genau dieses Gottes geschrottet, hat die heilige Stadt nicht einen Stein auf den anderen gelassen. Er hatte Tage vorher befohlen, alle Weisen und Wahrsager und bedeutenden Leute, die damaligen Wissenschaftler, alle umzubringen. Und jetzt fällt er vor einem dieser Leute, die er gerade noch umbringen wollte, zu Boden und betet ihn an, als ob er selber Gott ist. Ich sage das deswegen, weil bis zum heutigen Tag wir damit rechnen müssen, dass sich Politiker ähnlich unlogisch verhalten. Heute so, am nächsten Tag vollkommen das Gegenteil, schwer zu brechen. Aber was das mit Beten zu tun hat, ist, eine wichtige Sache sagt dieser Heidenkönig. Diese Heidenkönig, also der sagt, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Und ein Offenbarer der Geheimnisse. Das ist dasselbe Bekenntnis, was Daniel vorher gesagt hat. Und das macht deutlich, wenn wir in der richtigen Haltung vor Gott sind und mit unserem Mund Jesus Christus als Herrn bekennen, dann führt das dazu, dass auch andere selbst Ungläubige oder gottlose Menschen dieses Bekenntnis akzeptieren müssen. Und mit dieser Haltung müssen wir in Schwierigkeiten hinein oder durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Solche Schwierigkeiten sind eigentlich die Gelegenheiten Gottes, seine Majestät und Kraft zu zeigen, unser Zeugnis in dieser Welt glaubhaft zu machen, dass wir dazu wiederum andere Menschen bekennen, dass dieser Gott, den wir dienen, wirklich Gott ist. Auch das hat sich bis heute nicht geändert. Jetzt könnten wir das, was ich eben aus dem ersten Abschnitt des Daniel-Buches gesagt habe, noch mehrmals untersuchen. Wir finden, dass das sich nämlich in vergleichbarer Weise wiederholt. Das, was ich eben gesagt habe, als Zusammenfassung dieses ersten Teils des Daniel-Buches, können wir dann noch mehrmals in demselben Buch auf ganz ähnliche Weise, aber in ganz anderen Situationen. Ich möchte euch Mut machen, dass die Hausaufgabe einmal selber durchzuarbeiten, diese Gesetzmäßigkeiten des Friedens selber zu entdecken. Ich gebe dazu ein paar Tipps. Im nächsten Kapitel, Kapitel 3, hat sich die Stimmung von dem König schon wieder vollkommen geändert. Er lässt auch auf die Empfehlung von seinen Mitarbeitern ein zentrales Götzenbild errichten und alle bedeutenden Leute seines Reiches zusammenrufen. Und so ähnlich wie bei heute, wie bei einer riesigen Party, wenn dann große Musik gemacht wird, dann sollen alle niederfallen und dieses Bild anbeten. Wer das nicht macht, der soll in einen Schmelzofen verbrannt werden. Die Sache passiert so. Alle fallen nieder, bestimmt nicht alle aus Überzeugung, sondern viele ganz einfach aus Angst. Drei Männer bleiben stehen. Das sind diese drei Freunde von Daniel, von denen wir im vorigen Kapitel gelesen haben. Der König rastet aus und sagt, gibt es vielleicht irgendeinen, die erklären, dass sie um Gottes Willen das nicht machen. Und er explodiert und sagt, gibt es etwa einen Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Und ihre Antwort ist interessant, Vers 16. Darauf Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König, dem Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, O König, retten, oder nicht, du sollst wissen, O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, welches du gemacht hast, nicht anbeten werden. Wie vorher bei Daniel, obwohl ihr Leben auf dem Spiel steht, keine Panik, keine Furcht, sondern die gerade Gewissheit, Gott alleine verantwortlich zu sein und ihm zu dienen. Und das auch vor den Menschen zu bekennen. Ihr Lieben, wir haben im Moment eine Zeit hier in Deutschland, wo besonders die Flüchtlinge, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, genau an dieser Schnittstelle stehen. Für Tausende ist die Entscheidung, in einer lebensgefährlichen Situation sich entweder zu beugen und um Angst und Panik zu verfallen oder im Vertrauen auf Jesus Christus an diesem Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten. Und wenn wir heute diese Geschichten lesen, dann möchte ich damit Mut machen, genauso wie diese Männer Gottes sich zu verhalten, Gott zu suchen, an ihm festzuhalten und im Umfeld ein klares Bekenntnis zu diesem Gott des Himmels und der Erde zu bewahren. Und er ist dann derjenige, der handelt. Drittes Beispiel. In Kapitel 4, wieder geht es um einen Traum. Wieder wird ihm Daniel gezeigt, was die Bedeutung ist. Andere äußere Umstände. Aber dieselbe Haltung. Andere Situation als beim ersten Mal. Aber dieselbe Haltung. Und wir lesen dort, in Vers 27, das ist eine Zusammenfassung eigentlich dieses ganzen Kapitels, nachdem Daniel dem König den Traum gedeutet hat, hat er wieder ein klares Bekenntnis. Ohne Furcht, sagt er, darum, O König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elend und dein Wohlergehen wird Dauer haben. Man wundert sich und sagt, wie kann man so mit seinem Regierungsoberhaupt sprechen? Wenn wir den Ton sehen, dann merken wir, dass es ganz mit Respekt war. Der Inhalt war aber ganz scharf. Hör mit deinen Sünden auf brich mit ihnen durch Gerechtigkeit und höre mit bösen Taten auf und ersetze sie durch Barmherzigkeit gegenüber Schwachen. Dann würde es dir weiter gut gehen. Der König hört das, macht aber weiter wie bisher. Wir reden danach 12 Monate. Nichts passiert. Und dann an einem Tag läuft er oben auf seinem Königspalast, auf dem Palast, auf dem Dach. Und der König hob an und sprach: Ist das nicht das große Babylon? Matthäus 30. Welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Noch war das Wort in dem Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist an dir gewichen. Männer wie Daniel, Männer wie seine Freunde, sind Menschen, die den Lauf der Weltgeschichte beeinflussen, mehr als Könige wie Nebukadnezar. Äußerlich war Nebukadnezar derjenige, der zu dieser Zeit damals über die wichtigsten Regionen der Welt Macht ausgeübt hat. Aber über ihn stand damals und steht heute über allen Mächtigen der Gotteshimmel und der Erde. Und dazwischen stehen heilige Menschen wie Daniel und seine Genossen. Und heute die Gemeinde, denen Gott zeigt, was geschehen hat. Und die das in diese Welt hineinspricht und zu seiner Zeit geschieden ist. Vor fast 40 Jahren hat Gott einem einfachen Pastor gezeigt, was passieren wird mit dieser Welt. Ja, ungefähr 40 Jahren schon. Er hat Gott einem einfachen amerikanischen Pastor gezeigt, viele haben damals gesagt, was für komisches Zeug. Der Mann war ganz bekannt, weil er wieder 20 Jahre vorher schon auf Gott gehört hatte und hat die ganze Drogenarbeit angefangen. Heute kann man sehen, dass alles, was Gott zu mir gesagt hat und was er weiter geredet hat, eingetreten ist. Fast 10 Jahre vorher hat Gott zu mir geredet. Angefangen hat das mit einer ganz einfachen Predigt, wie hier am Sonntag. Ich denke, das kann man heute noch im Internet nachlesen oder hören. Über den Propheten Haggai. Dort lesen wir im 2. Kapitel. Dort heißt es, noch einmal wird Gott Himmel und Erde erschüttern, wo der Ersehnte aller Völker kommen wird, bevor Jesus wiederkommt. Ich habe darüber gepredigt, weil ich glaube das, was im Wort Gottes steht. Und einige Tage später hat Gott zu mir geredet. Vor 20 Jahren habe ich die kommunistische Welt erschüttert. Vor 10 Jahren die westliche Welt. Jetzt erschüttere ich die islamische Welt. Ich habe das gehört, aber ich konnte das nicht verstehen. Ich sage, Herr, was bedeutet das? Ich wusste, dass das die Antwort ist auf das, was ich gepredigt habe. Und eine Woche später begann der arabische Frühling. Und dann konnte jeder sehen, was das bedeutet, Erschütterung der islamischen Welt. Bis dahin, bei allen Streitigkeiten unter Muslimen, war das eine in sich geschlossene Welt. Und fast 1 Milliarde Menschen hat das geglaubt, was dort gelehrt worden ist. Und von dieser Zeit der Erschütterung an bis heute sind Millionen Muslime im Innersten geöffnet worden für das Evangelium. Und jeder kann und jeder muss sich entscheiden, ob er Jesus Christus als seinen Herrn und Retter annimmt oder das nicht glauben will. So wie es vorher, seit dieser Zerstörung der Twin Towers mit der gesamten westlichen Welt passiert ist. Und so wie es nochmal 10 Jahre vorher mit der kommunistischen Welt geschehen ist. Wenn wir heute die Zeichen der Zeit sehen, wird in wenigen Jahren, 2 oder 3 Jahren, die hinduistische Welt erschüttert werden, weil dieselben Zeichen der inneren Veränderung zu sehen sind wie damals am Ende des Kommunismus. Und an einem wichtigen Punkt kann man das ablesen, dass nämlich die Verfolgung der Gläubigen verstärkt wird. Auch das kann man auf Propheten Daniel lesen, obwohl Gott sich so oft gerade dem Nebukadnezar zugewendet hat. Und er so viele Chancen hatte, wirklich zu diesem lebendigen Gott umzukehren, hat er sich entschieden, seinen eigenen Weg weiterzugehen. Kurze Zeit später ist das ganze babylonische Imperium zerstört. Und deswegen, ihr Lieben, egal wie die politischen Verhältnisse sind, denen wir mit Respekt begegnen wollen, muss unser ganzes Herz an Jesus Christus festhängen. Muss er unser Leben und unsere Leidenschaft bleiben. Wir dürfen von ihm erwarten, dass er auf unsere Bitten hört. Und wir sind es schuldig, mit unserem Bekenntnis in dieser Welt seinen Namen zu ehren.